Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse.
Hallo und herzlich willkommen zu Seelenfutter, unserem Podcast aus unseren Arbeitszimmern. Es ist die 33. Folge. Wir begrüßen euch. Wir, das sind Friedemann Magor, Pastor in seinem Arbeitszimmer in Husum. Und das bin ich, Susanne Gasowski, Autorin und Journalistin in Tating vor ihrem Computer. Von glühender Flamme und offenen Armen haben wir diese Folge genannt. Friedemann, da haben wir uns ganz schön viel vorgenommen, oder?
Ja. Es ist ein wunderschöner Titel. Es sind zwei ganz, ganz tolle und tiefe Gedichte von Friedrich Nietzsche und Hilde Domin. Und dazu stellen wir Bibelworte und wir hoffen, dass es für euch was ist, was nährt und was innerlich aufrichtet und was durch diese Zeit führt, die ja ein bisschen speziell ist, Susanne. Aber deswegen machen wir ja Seelenfutter. Ne? Genau. Also damit wir immer so ein bisschen was in den seelischen Backentaschen haben. Und du führst uns ein zum ersten Gedicht.
Ja, genau. Ich habe uns heute ein Gedicht mitgebracht von Friedrich Nietzsche. Ich bin auch ein bisschen aufgeregt, muss ich sagen, weil Friedrich Nietzsche in einem solchen Podcast in aller Kürze, das ist schon ein Wagnis, aber ich gehe es gerne ein. Friedrich Wilhelm Nietzsche, klassischer Philologe und Philosoph, ist... Ja, wie soll man sagen, wenn man sein Werk kennt, ich würde fast sagen, ein Jahrhundertereignis. Geboren am 15. Oktober 1844 in Sachsen in einem evangelischen Pfarrhaus. Und das sage ich hier, weil es, glaube ich, tatsächlich auch wegweisend war für sein Leben und für sein Werk zumindest. Nach dem Abitur begann er ein Studium der klassischen Philologie und auch evangelischen Theologie in Bonn und wechselte dann ein Jahr später, 1865, nach Leipzig und konzentrierte sich auf die Philologie und brach das Theologiestudium ab. 1869, mit knapp 65, da hatte er noch nicht promoviert und noch nicht habilitiert, wurde er zum außerordentlichen Professor für klassische Philologie in Basel berufen und aus eigenem Wunsch, und das fand ich ganz interessant, deswegen sage ich das hier, aus Preußen ausgebürgert und ist seitdem Zeit seines Lebens staatenlos geblieben. Er wollte wirklich offenbar nirgendwo mehr hingehören. 10 Jahre nach seiner Professur, also schon mit 35, legte er, oder nach seinem Ruf nach Basel, legte er die Professur nieder. Aus gesundheitlichen Gründen. Ihn plagte Migräne, er hatte ein schweres Magenleiden und später kamen noch, und das wissen wahrscheinlich fast alle, schwere psychische Krankheiten hinzu. Er hatte immer wieder auch Nervenzusammenbrüche, die ihn zum Schluss arbeits- und geschäftsunfähig machten. Er starb mit 55, 1900, nach mehreren Schlaganfällen und fast blind in der Obhut seiner Schwester in Weimar. 18 Jahre ungefähr währte also seine Schaffensperiode, und diese 18 Jahre hatten es, würde ich mal sagen, definitiv in sich. Er hat einmal selber in seiner Autobiografie Ecce Homo ganz unbescheiden geschrieben: Ich bin kein Mensch, ich bin Dynamit. Er war ein Zweifler, er war meinungsstark, er war streitbar, er war verzweifelt und verehrte den Philosophen Arthur Schopenhauer tief, hat sich dann aber später ein bisschen von dessen sehr pessimistischer Weltsicht abgewendet und ihn verband eine ganz tiefe Liebe mit Richard Wagner. Nach einer Begegnung mit ihm wurde er fast zu einer Vaterfigur für Nietzsche. Nietzsches Gedankenwelt, seine Philosophie, gehört keinem klassischen philosophischen System an. Er hat Philosophie nie als Wissenschaft verstanden, sondern als Kunst. Objektive Wahrheit, objektive Werte seien nicht möglich, war seine Auffassung. Alles sei subjektiv. Ein Zitat von ihm: Tatsachen gibt es nicht, es gibt nur Interpretationen. es führt jetzt zu weit, hier jetzt in seinen gesamten Kosmos vorzudringen. Ich kann aber wirklich nur jedem oder jeder auch einmal anraten, nochmal ein bisschen nachzulesen, aber vielleicht nur so viel. Sein grundlegendes Thema oder immer wieder gerieben hat er sich an der Religion und ja, an der Religiosität und Spiritualität im Leben. Sein Thema war der Wandel unserer Gottvorstellung, die Idee oder der Wandel von dem sinnlich erfahrbaren Gott in unserem Leben zu einer Abstraktion, zu einem Wert, zu einem Ideal, mit dem wir jetzt Gott verehren und dem er überhaupt nichts mehr abgewinnen konnte. Er hat es als Dekadenz, als Niedergang bezeichnet, als eine Religion oder ein Christentum, das nur noch um sich selber kreist. Nietzsche war kein Atheist, aber wie man vielleicht meinen könnte, aber auch kein gläubiger Christ, aber Religion und Spiritualität waren halt immer seine Themen. Er stand im ständigen Austausch natürlich mit Denkern und Philosophen, Religionswissenschaftlern und Kulturhistorikern seiner Zeit und rang auch zum Teil mit ihnen gemeinsam um Antworten. Seine Werke waren nicht stilbildend, aber doch haben eine Denkschule geprägt und prägten viele Philosophen und Denker nach ihm, Ernst Bloch, Sartre, Camus, um nur einige zu nennen. Das Gedicht, das ich uns heute mitgebracht habe, stammt aus seinem Werk Die fröhlichen Wissenschaften von 1882 und es trägt den Titel, ähnlich wie seine Autobiografie später, Ecce Homo. Ein Titel, auf den ich später noch eingehen möchte oder auf den wir wahrscheinlich später noch eingehen wollen. Ecce Homo von Friedrich Nietzsche. Ja, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme glühe und verzehe ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich sicherlich. Friedrich Nietzsche.
Wunderbar. Und dieses starke Gedicht mit dem ganz besonderen Titel Ecce Homo. Ja. Tja, wie beziehst du das aufeinander?
Ja, das ist schon, wenn man es aufeinander bezieht, ist das schon sehr spannend. Ecce Homo, siehe ein Mensch oder seht, da ist ein Mensch aus dem Lateinischen, stammt ja aus dem Neuen Testament, aus dem Johannesevangelium. Der römische Statthalter Pontius Pilatus, so steht dort geschrieben in Kapitel 19, führt den Gefolterten und dann mit einem Purpurumhang bekleideten, mit einer Dornenkrone gekrönten Jesus von Nazareth als Gefangenen vor das Volk. Und da sagt Pilatus genau diesen Satz, Ecce Homo, seht ein Mensch. Weil er keine Schuld an ihm findet und dem Volk oder denjenigen, die da anwesend waren, sozusagen die das Urteil überließ und ob er jetzt gekreuzigt werden sollte oder nicht. Und das als Einstieg, als Titel zu diesem Gedicht, ja, ich weiß, woher ich stamme, ungesättigt gleich der Flamme, glühe und verzehre ich mich, das ist schon besonders, weil natürlich Nietzsche weiß um diesen Spruch. Er stammt aus dem evangelischen Pfarrhaus, hat selber begonnen, Theologie zu studieren. Also er weiß ganz genau, was er da macht und was er da tut.
Ja.
Und das ist schon, das ist schon faszinierend. Ja, es ist schwer für mich zu fassen. Ich glaube aber, dass er das schon auf denjenigen bezog, der da stand und der wusste, wer er war. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich. Sicherlich. Jemand, der leuchtet und an dem man, ja, der weiß, wer er ist.
Ja, und in dieser Selbstgewissheit ja auch verbrennt. Also es ist In den Jahren, in denen oft über das Burnout gesprochen wird, also über das innerliche Ausbrennen, genau in diesem Bild Wort beschrieben. Und du hast ja aus der Biografie gesagt, Nietzsche ist selbst, also geistig und geistlich irgendwie dem Feuer zu nahe gekommen oder der Sonne wie Ikarus und ja auch wirklich daran aufgeglüht und zerstört.
Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Also das ist ja ganz schwer, das sozusagen im Nachhinein zu fassen, was wie gewirkt hat bei Nietzsche. Aber ganz sicher hat ihn auf jeden Fall diese Frage so umgetrieben, dass sie ihn zwischendurch ja auch also Nietzsche ist ein unglaublich emotionaler Mensch gewesen, offensichtlich. Und auch seine Schriften und seine Zitate sind stark und glühen, scheuen mit Sicherheit nichts. Und man kann sich an ihnen auch verbrennen, muss man sagen, zum Teil. Und ich finde vor allen Dingen sehr faszinierend den Anfang, Ecce Homo, ja, ich weiß, woher ich stamme.
Ja.
Ja, was für ein Satz. Also wenn er Jesus meint, der dort steht und das spürt, ja, ich weiß, woher ich stamme, dann ist das schon sehr faszinierend. Ja. Und das ist auch eine große Kraft, dann dort zu stehen und das zu wissen und zu wissen, wie viel Kraft und wie viel ja, was in einem glüht was daraus natürlich auch werden kann, Kohle, alles, was ich lasse, das ist alles ist verbrannt danach und schwarz und lebt ja auch nicht mehr. Das steckt ja auch darin, ja. Hm.
Mhm. Und für dich ist das ein Christuswort, der Titel legt es nahe. Und gleichzeitig schillert es wahrscheinlich, also schillern ist ja in einem Lyrik-Podcast ja, blöd, aber also du weißt, also wackelt das Bild ein bisschen, denn in der Autobiografie betitelt er die Selbstbetrachtung auch mit seht, welch ein Mensch.
Absolut, natürlich.
Ich finde es auch völlig in Ordnung. Also Nietzsche in dieser Zerrissenheit, wie du ihn vorgestellt hast, ist ja auch sozusagen ein tiefer Mystiker, also der etwas Heiliges berührt, nur bitte nicht kirchlich bürgerlich, also das alles nicht, aber sozusagen dem Heiligen nahe kommt und es auch in sich spürt. Also ich könnte mir das auch in einer euphorischen Phase seines Geistes vorstellen, dass er sich hinstellt in diesem Licht, in diesem Feuer und in dieser Kraft, in der, was er berührt,
absolut.
Zur
Ich glaube nicht, dass er es sollte jetzt auch nicht eindimensional klingen. Ich glaube nicht, dass er das als reines Christuswort verstanden hat. Ich glaube schon, dass er das auf dieses Bild, also auf diesen Moment bezieht. Also, was das für ein Moment sein muss, wenn ich mich dort sozusagen geschunden, geschlagen sozusagen beschuldigt hingestellt sehe und dann vor einer Menge stehe, die mich richten soll. Und das heißt nicht, dass er das nur auf Jesus bezieht, sondern ich glaube tatsächlich, dass er das durchaus auch, deswegen hat er auch seine Autobiografie, glaube ich, so überschrieben, durchaus auch auf sich selber und auf alle, die sich dorthin stellen und etwas repräsentieren, an dem man sich reiben kann. Ja, das ist für mich eher das Bild dahinter, zu sagen, ich stehe hier, seht einen Mensch, ich weiß, woher ich stamme, ich weiß, was ich tue, ich weiß auch, was ich gesagt habe. Und Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse, Flamme bin ich sicherlich. Und eine Flamme ist ja etwas, woran ich mich wärmen kann, aber eben auch verbrennen kann. Also um diese Kraft, die in einem innewohnt, aber die man durchaus auch zwiegespalten betrachten kann. Darum geht es, glaube ich, in diesem Gedicht. Und den Mut, sich trotzdem dorthin zu stellen und zu sagen, ja, Ich bin's, ja. Ich weiß, woher ich stamme und wer ich bin. Das finde ich, ist die Kraft dieses Gedichtes. Und deswegen finde ich es so großartig.
Wahnsinn.
Auch, genau. Das eben auch sozusagen so ähnlich gleich zu betiteln. Es ist ja früher erschienen als seine Biografie, die kommt 5 Jahre später. Aber diese Kraft, dieses Johannesvers, dieses Kapitels, das ist das, was ihn inspiriert hat. Das glaube ich schon, ja. Diese Idee.
Unbedingt bin ich ganz bei dir. Also das ist ja das Großartige und wahrscheinlich auch das gleichzeitig blasphemische. Also da werden ihn Menschen für verachtet und bespuckt haben, auch für dieses Gedicht und für diesen Vergleich. Also dass er sich sozusagen in dieses Christusbild hinein malt. Und daraus die Kraft und daraus aber auch Golgatha und den Zusammenbruch sozusagen nimmt. Und das meinte ich mit diesem mystischen, da zerbricht die Trennung zwischen göttlichem und menschlichem.
Ja, genau.
Und das schwimmt ineinander.
Und das war ihm auch wichtig.
Und das ist aufregend und das ist irgendwie brandgefährlich sozusagen. Und er weiß auch um diese Kraft, die er eigentlich nicht beherrschen kann. Ne? Das ist ein Kontrollverlust, der hier auch rausbricht, oder?
Ja, absolut. Und aber das eben so zu fassen in so kurze Zeilen und so auf den Punkt zu bringen, auch das, was dort passiert dann im Johannesevangelium, das finde ich schon sehr imponierend. Und das macht, das stimmt, das macht sein Werk natürlich, oder das skizziert wirklich mit wenigen Zeilen, diesen 6 Zeilen, seine Gedankenwelt, ja, genau, dass er sich eben nicht scheut, sozusagen ähnlich zu fühlen oder Ähnliches zu fühlen oder sich tatsächlich dieses Gefühl auch nur vorzustellen,
ja,
sondern dass er sagt, das ist ja genau seine Idee, auch von der Religiosität, von der Religion, von Jesus. Und das finde ich sehr faszinierend. Ja, natürlich ist er dafür angefeindet worden. Dafür kann man ihn auch anfeinden. Das ist natürlich mindestens mutig, ja. Wenn nicht sogar, manche mögen es anmaßend finden, aber mich fasziniert diese Kraft und mich fasziniert vor allen Dingen diese Selbstgewissheit.
Ja.
Und ich finde, dass gerade in Zeiten wie diesen, wo sich viele wegducken und wenige Farbe bekennen und vieles auf andere geschoben wird, und finde ich das imponierend. Ja, und ich finde das schön. Ja, ich weiß, woher ich stamme und ich weiß, was ich kann. Und ich weiß auch, das, was ich kann, dass das nicht immer nur Gutes hervorbringt. Ja. Sehr, sehr.
Ja, und wer sich so sozusagen aus dem Christusbild selbst malt, also steht auch mit einem ganz starken Menschenbild dort. Also das ist mir wichtig gewesen, Susanne, bei dem Bibelwort, das ich dazu gesucht habe. Verlockung bin ich nicht erlegen, jetzt in der Passionsgeschichte nochmal weiter zu blättern. Oder ich weiß, woher ich stamme, in den seitenweisen Genealogien des Alten und Neuen Testaments zu gucken. Der stammt von dem, sondern es geht ja um den Kern, also wo er seine Kraft herkommt. Und dazu setze ich das Wort aus der Schöpfungsgeschichte, 1. Buch Mose, Kapitel 1, also ganz am Anfang. Gott schuf den Menschen zu seinem Bild, zum Bilde Gottes schuf er ihn. Also in das Wesen des Menschen ist das göttliche Bild reingelegt, oder der Mensch ist gemalt nach Gottes Bild. Von Gott, also das ist der Schöpfungsgedanke. Und da ist dieses Verwegene, dieses auch irgendwie Provozierende, das göttliche Menschenfinden schon angelegt auf der zweiten Seite der Bibel. Und deswegen wollte ich es gerne zu diesem unglaublich starken, also überstarken Text von Friedrich Nietzsche stellen.
Ja, ich glaube, ich weiß, ich möchte es nicht beschreien, aber ich glaube tatsächlich, damit könnte auch er etwas anfangen. Ja, ja, schön. Ja, glaube ich. Passt gut. Ja, sehr gerne.
Liest du uns nochmal?
Ecce Homo. Ja, ich weiß, woher ich stamme. Ungesättigt gleich der Flamme glühe und verzehr ich mich. Licht wird alles, was ich fasse, Kohle alles, was ich lasse. Flamme bin ich, sicherlich. Nietzsche. Ja.
Großartig.
Du hast dich dazu ein...
Was für ein schönes Seelenfutter. Ja, ja, und dann sollte ich also dazu was suchen und finden. Geht ja gar nicht. Doch, hat nachher geklappt. Das Gedicht, das ich dir und euch jetzt vorstelle, den gleichen Titel hat es, insofern klingt es fast banal, ist es aber gar nicht, weil es ein ganz anderes Gedicht ist. Und ich glaube, das in einer Weise komplettiert diesen Gedanken, dass es sich lohnt, Ecce Homo nochmal daneben zu stellen, und zwar von Hilde Domin. Die haben wir schon mal in unserem kleinen feinen Lyrik-Podcast kennengelernt. Die hast du vorgestellt, Susanne, mit dem Gedicht Unaufhaltsam zu einem Text von Erich Fried. So im Spätsommer haben wir das gezeigt. Deswegen nur ein paar Skizzen zu Hilde Domin. Geboren 1909 in Köln als Hildegard Dina Löwenstein und 2006 gestorben in Heidelberg, ihrer Wahlheimat, seit 1961. Eine Dichterin aus jüdischer Familie. Das ist, glaube ich, wichtig, wenn wir dieses Gedicht betrachten, das eben auch den Titel Ecce Homo und damit also ein Jesusbezug hat, der deutlich ausgedrückt wird in den Zeilen, die sie schreibt. Also aus jüdischer Tradition, jüdischen Glaubens, ihren Künstlerinnenname Domin hat sie entlehnt dem Ort, zu dem hin sie geflohen ist ins Exil, in die Dominikanische Republik. Und dort hat sie das Schreiben begonnen, 1946 mit 35, und später dann veröffentlicht die Texte, die in der Dominikanischen Republik entstanden sind, als Hilde Domin. Sie hat erst relativ spät mit dem Schreiben angefangen, das hattest du uns damals auch erzählt. Hat eine politische Jugend erlebt, hat als Schülerin, als Vorabiturientin ihre Schule beim Deutschen Frauentag zum Beispiel vertreten, ist... mit 20 hat sie Ökonomie studiert, Sozialwissenschaft, auch ein bisschen Jura für ihren Vater, der Jurist war, und ist Mitglied der SPD geworden und ist dann 31 ihrem Geliebten Erwin Palm gefolgt nach Italien, ihrem späteren Ehemann. Die haben 1936 geheiratet, und als der Faschismus Mussolinis dann auch nach den jüdischen Menschen in Italien griff, sind sie so in letzter Minute geflohen nach Paris, nach London und dann in die Dominikanische Republik. Hat also geschrieben ab 1946. Ich glaube, eine Art therapeutisches Schreiben muss das gewesen sein, weil sie eben, vielleicht ist das auch eine Brücke zu Friedrich Nietzsche, in diesen Zeiten in schwerer seelischer Not war. Sie hat von sich gesagt, sie war eine Sterbende, die gegen das Sterben anschrieb. 1959 die erste Veröffentlichung eines Gedichtbandes von ihr, und also das am Rande, aber irgendwie doch verrückt. Man wollte kein Erstwerk einer Lyrikerin mit 50 veröffentlichen und hat sie dann einfach 3 Jahre jünger gemacht. Und das ist, was waren das für Zeiten, Susanne? Meine Güte.
Was soll ich dazu sagen?
Und das hat sie erst 1999 aufgedeckt, also bei ihrem realen 90. Geburtstag irgendwie. Na, was für Zeiten, kann ich nur sagen. Die anderen Dinge sind wirklich wichtig. Sie ist eine Weltbürgerin geworden. Und 61 nach Heidelberg gezogen, also nach Deutschland zurückgekommen und dort geblieben, aber immer wieder viel unterwegs gewesen. Sie las übrigens ihre Gedichte bei Lesungen immer zweimal. Ah, fast wie wir.
Sehr schön.
Ja, auch immer zweimal. eine viel gelobte, viel gelesene und unglaublich ausgezeichnete Lyrikerin, muss man, glaube ich, gar nichts sagen. Eine tolle Frau, eine großartige. Und ich stelle das Gedicht Ecce Homo ja von ihr vor. Das geht so. Weniger als die Hoffnung auf ihn, das ist der Mensch, einarmig immer. Nur der Gekreuzigte, beide Arme, weit offen, der hier bin ich. Ecce Homo.
Ja. Ja, hier ist der. Was wolltest du sagen?
Muss man zweimal lesen, ja, ne? Aber mache ich auch gerne.
Muss man zweimal lesen. Ja, also hier ist ja der Bezug sofort da. Also hier ist es ja vollkommen klar. Es ist also nicht nur der Titel, wo du den Anker siehst. Worin denn noch?
Absolut, also der Gekreuzigte steht sozusagen in der Conclusio dieses Gedichts, der einzig beidarmig ist, also in diesem Bild. Es gibt ja in der Ikonografie verschiedene Kreuzesdarstellungen und also oft als ein zusammengesackter Sterbender und manchmal als ein Segnender mit diesen geöffneten Armen in der Kreuzeshaltung, also im Kreuzestod. Und das ist das Bild hier, der Gekreuzigte, beide Arme weit offen, der hier bin ich, ist das Gegenbild zu dem, was der Mensch ist, der immer weniger ist als die Hoffnung. Das ist ja eigentlich ein fast fatalistisches Bild. Und wenn ich es umdrehe, also ins Licht halte, dann heißt es, die Hoffnung ist immer größer als der Mensch. Ne? Also der Mensch kann der Hoffnung nie ganz gerecht werden. Was aber nicht gegen den Menschen sprechen muss, sondern vielleicht für die Hoffnung, ich weiß nicht.
Ja, der Mensch ist einarmig immer, das ist auch das ist auch schon ziemlich fatalistisch, ne? Sehr ein bisschen.
Ja, es ist sehr in diesem gebrochenen Bild drin, also oder tief enttäuscht oder einfach wissend um die Begrenztheit und um das Hedonismus hat oft gerungen mit Beziehungen, die nicht gelungen sind, also nicht nur in ihrer Ehe, sondern auch, was ist Freundschaft, was ist Treue, was ist so. Und es ist so viel Brüchigkeit im Leben drin. Und ja, dass sie als Jüdin dagegen stellt, den Gekreuzigten, auch nicht den Auferstandenen, sondern den Jesus, der in dieser in diesem Kreuzesleid zum wahren Menschen wird und uns mit offenen Armen
der hier bin ich
begegnet.
Ja, bin ich auch.
Ja, wunderschön. Es ist also tiefste Kreuzesmystik, also das Geheimnis von Golgatha ist großartig gefasst.
Ja, und dann auch mit dem
Bild der jüdischen Dichterin.
Mit der letzten Beschreibung, der hier bin ich. Also das ist schon faszinierend, was danach. Also das ist ja auch so etwas, was einfach nur stehen bleibt, ja. Der hier bin ich, ja. Der hier bin ich, bin ich. Der und das überschrieben mit Ecce Homo, siehe oder seht ein Mensch. Das ist schon faszinierend. Ja, das ist schon sehr rund bei ihr. Finde ich.
Und jetzt, wo du das sagst, also das sind so Sätze und Bilder, die stehen bleiben. Ich finde, bei Nietzsche hast du uns ein anderes Gedicht gezeigt, das in einer Flussbewegung ist, in einer fließenden Bewegung ist oder in einem Brennen und Vergehen. Also nicht nur durch das so runde Versmaß und durch diese wunderschönen Bilder, sondern durch die Grundbewegung. Und hier, du kannst es wenn ich es lese, im Hören nicht wahrnehmen, aber in diesem Gedicht sind Leerzeilen. Also die erste Zeile steht und da ist eine Leerzeile und dann weniger als die Hoffnung auf ihn. Oh, das steht. und dann der Mensch einarmig immer das steht und dann das Bild des Gekreuzigten. Also das sind Standbilder.
Ja, bemerkenswert. Und ich habe dazu ein Bibelwort gesucht, das war meine Aufgabe, und gefunden bei oder im ersten Johannesbrief 4, Vers 15 und 16 habe ich gleich dazu genommen. Und das geht so. Und wer bekennt, dass Jesus der Sohn Gottes ist, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Wir haben erkannt, dass Gott uns liebt. Wir vertrauen fest auf diese Liebe. Gott ist Liebe, und wer in dieser Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm.
Wir haben es heute aber mit der Mystik, oder?
Ja, haben wir, Susanne? Aber es passt auch so wunderschön.
Also, ja. Also auch.
Ja.
Ja, es muss ja dann auch sein. Aber auch hier, also diese scharfe Trennung, die ja manchmal ganz klug ist zu sagen, der ist ja ganz anders und ganz unlesbar, dieser Gott. Aber hier völlig aufgehoben, völlig in der Liebe, in die genau. Einheit gelegt.
Ja, hier, sein Sohn. Sein Sohn, der hier
das,
bin ich. Ja.
Der hier bin ich, genau, das ist es. Ne? Und den Gekreuzigten als den mit den offenen Armen zu verstehen.
Ja, ja, was für ein Seelenfutter. Folge 33 von glühender Flamme und offenen Armen. Es war sehr schön. Es hat mir großen Spaß gemacht.
Ja, lass mich doch noch einmal
Teledomie
lesen,
ganz
zum Schluss, sozusagen, als das, was auf der Zunge liegen bleibt zum Schluss. Ecce homo, weniger als die Hoffnung auf ihn, das ist der Mensch, einarmig immer. Nur der Gekreuzigte, beide Arme, weit offen, der hier bin ich. Hilde Domin und davor Friedrich Nietzsche von glühender Flamme und offenen Armen. Also, das hat mir auch super viel Freude gemacht, Susanne, vielen Dank. Wir verweisen zum Schluss ja gerne auf unsere Mailadresse, und wir haben in der vergangenen Woche ganz wunderbare Nachrichten bekommen, Hinweise. Sind also ganz reich beschenkt dadurch. Macht bitte so weiter. seelenfutter@kirche-husum.de, und wir melden uns wieder nächste Woche.
Bis dahin. Tschüss.
Tschüss.